haben uns vor 2 Wochen den Kleiderschrank von Gott angeschaut, die himmlische Garderobe, die Gott uns zur Verfügung stellt, und dabei gesehen, was wir wie so schmutzige T-Shirts oder Kleider ausziehen sollen, wie Grimm, Hass, Negatives hintenrum reden und all das Zeugs, das nicht mehr zum Christen passt. Wir haben uns angeschaut, was wir stattdessen anziehen dürfen: Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Unglaublich genial, dieser Kleiderschrank, den Gott uns zur Verfügung stellt. Aber was ist, wenn Menschen diese Kleider gar nicht angezogen haben und uns so mit den alten Kleidern begegnen? Was, wenn Menschen mich enttäuschen? Paulus gibt uns dazu klare Antworten in Kolosser 3, Vers 13, ein Vers nach der himmlischen Garderobe. Ich bitte euch, den Text aufzuschlagen. Bibel gerne, die ihr dabei habt, in Kolosser 3, Vers 13. Da steht: Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ertrage einer den anderen. Wo Menschen zusammenkommen, ist eines ganz gewiss: Irgendwann kommt es zu Enttäuschungen, zu Verletzungen. Wenn man heute so schaut, der Mann hat Mühe mit der Frau, die Frau kämpft gegen den Mann, Kinder gegen ihre Eltern, Eltern gegen die Kinder, Gemeindeglieder sind enttäuscht von ihren geistlichen Leitern und ebenso viele Pastoren sind enttäuscht von ihren Gemeindegliedern. Es geht in alle Richtungen. Es ist verletzt. Und etwas, was besonders in unserer Breitengraden immer wieder ein großes Thema ist, in den letzten Jahren, ist das Thema Kirchenverletzungen. Viele Leute bezeichnen sich heute als kirchenverletzt. Verletzt von Kirche, verletzt von Gemeinde, verletzt von geistlichen Leitern, von Pastoren, von Gemeindemitgliedern. Und so, aus der Enttäuschung entfernt man sich aus der Gemeinschaft. Ich habe kürzlich mal gehört, dass die schnellst wachsende Gemeinde in der Schweiz ist die Gemeinde in die Church. Ich habe gedacht, was ist das für eine Gemeinde? So Hippies oder so? Nein, das ist Independent Church, also die Gemeinde der Unabhängigen, sozusagen die Gemeinde derjenigen, die keine Gemeinde mehr haben. Ja. Das ist die schnellst wachsende Gemeinde, weil man so enttäuscht ist von Gemeinde und sagt, ich will nie mehr so verletzt werden, ich gehe nie mehr in eine Gemeinde. Jesus, ja, Jesus liebe ich von ganzem Herzen, aber da die Organisation und Institution kann mir gestohlen bleiben. Manche machen es nicht ganz so extrem, sondern sagen, ich zähle mich schon noch zu einer Gemeinde, aber ich gehöre jetzt zur Gemeinde von Bremen oder zur Gemeinde von Hamburg oder zur Gemeinde von Menlo oder Willow oder was auch immer, bin nur noch über den Livestream mit der Gemeinde verbunden. Verletzung. Stimmt, habt ihr auch schon den Satz gehört? Also die Welt hat mich noch nie so enttäuscht wie die Christen. Ich bin noch nie so verletzt worden von der Welt wie von der Gemeinde. Diesen Satz habe ich schon oft gehört. Warum werden wir als Christen scheinbar in Kirchen am stärksten verletzt? Ich habe dafür 2 Antworten gefunden. Die erste Antwort: Wir werden deshalb so stark verletzt in Gemeinde, wegen der Nähe, die wir haben zueinander. Wir sind geistliche Geschwister, Brüder und Schwestern, manchmal sogar einander näher als den leiblichen Geschwistern, die wir haben. Und da geben wir uns hinein in die Gemeinschaft, wir öffnen unser Herz, machen uns dadurch verletzbar. Und dann erleben wir, dass genau diejenigen, denen wir so vertraut haben, unser Vertrauen missbrauchen, uns verletzen. Ich würde es mal so sagen: Wer keine Nähe hat, wird auch nie richtig verletzt. Nur diejenigen Menschen können mir wirklich, wirklich ganz fest wehtun, die mir auch nahe gekommen sind. Auf irgendeine Art und Weise nahe gekommen sind. Nähe. Der zweite Grund, warum wir so verletzt werden in Gemeinde, ist meine Erwartungshaltung an die Menschen. Das Anforderungsniveau, das ich so habe. Ich weiß nicht, was du für Erwartungen hast an Nichtchristen. Vielleicht so. Ja, man erwartet schon etwas, aber wenn man dann enttäuscht wird, ja, ich habe es ja nicht anders erwartet, sind ja Menschen ohne Jesus, haben keine Vergebung, haben nicht den Heiligen Geist, haben kein neues Leben, kein neuer Kleiderschrank, so. Ja, klar wird man da enttäuscht, so. Das ist meine Erwartung. Aber dann die Christen, so. Also da hätte ich schon etwas anderes erwartet. Ich meine, die sind ja gläubig. Hey, der macht das und ist gläubig. Kann ich mir, unglaublich. Und dann gibt es noch eine Stufe, das sind dann die Pastoren. Also ich weiß nicht, ob ihr von irgendjemand eine höhere Erwartung habt als vom Pastor, moralisch gesehen. Es gibt Umfragen, die besagen, dass 70% der Amerikaner, die in einer Freikirche, in einer Kirche sind, die haben höhere Erwartungen an die Moral eines Pastors als sich selbst. Im ersten Moment denke ich, ja logisch, der Pastor. Aber es ist völlig unbiblisch, wenn ich etwas mehr erwarte von einem Pastor als von mir. Oder wo steht in der Bibel, du darfst sündigen, aber der Pastor nicht. Ja. Okay, also wir haben so hohe Erwartungen und jetzt, je nachdem wie die Erwartung ist, werde ich auch entsprechend enttäuscht. Umso mehr enttäuscht, je mehr ich erwartet habe. David schreibt oder sagt in Psalm 55, Vers 13, 14, wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich es noch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wahrscheinlich schreibt er hier über Ahitophel, sich da nicht ganz sicher. Wie schön war es damals, als uns noch tiefe Freundschaft verband. Damals, als wir noch gemeinsam ins Heiligtum gingen, schreibt dann David, als wir noch gemeinsam den Gottesdienst der gleichen Gemeinde besucht haben, wie schön war es damals, aber genau du hast mich enttäuscht. Es wäre so viel einfacher, es wäre ein Feind gewesen, der mich so enttäuscht hätte. Wir werden immer wieder verletzt, enttäuscht. Was jetzt? Klar, musst du dich halt scheiden lassen. Klar, dann musst du halt aufhören, mit deinen Eltern zu reden. Klar, dann musst du halt deine Kinder enterben. Klar, dann musst du halt die Gemeinde verlassen. Nun, denken sofort, nein, natürlich nicht, aber genau das passiert heute. Genau das machen wir, wenn wir enttäuscht sind. Und Paulus, er schreibt, und ertrage einer den anderen. Ertrage, anechomenoi, aushalten, sich gefallen lassen, zulassen. Das steht unglaublich absolut, einer den anderen. Und dann steht noch vergebt. Wir haben als Älteste eine Retrette gehabt, vor drei Wochen ungefähr, drei, vier Wochen, Anfang Januar. Und dann haben wir Sonntag, Montag sind wir da zusammen und am Montagmorgen lesen wir zusammen auch in der Bibel, stille Zeit. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir Kolosser 3 lesen. Diesen Text. Wir haben gelesen und es ging nicht lange, da waren wir vor allem bei der Frage, gibt es auch eine Grenze des Ertragens? Und da Paulus schreibt, ertrage den anderen, lass dir das gefallen. Muss ich mir alles gefallen lassen, ausnahmslos? Es ist wichtig, dass wir ganz genau in die Bibel hineinschauen. Wir sollen ins Ebenbild dessen umgestaltet werden, der uns geschaffen hat. Und bei Jesus sehen wir, wie er das gelebt hat. Er hat den Judas ertragen. Er hat den Petrus ertragen. Aber er hat auch Grenzen gesetzt. Bei den Pharisäern. Er hat den Tempel gereinigt. Er hat den Knecht des Hohepriesters gefragt, warum schlägst du mich? Das ist nicht einfach nur so hingenommen. Jesus hatte keine Angst vor Konflikten. Manchmal hat er Konflikte absichtlich provoziert. Er hat nicht immer nachgegeben, ließ sich nicht immer nur ausnutzen. Manchmal weigerte er sich auch nur einen Fußbreit nachzugeben. Und auch Paulus, der diesen Satz hier schreibt, trennt euch von den Menschen, die in der Sünde beharren. Wir nachlesen 1. Korinther 5. Jemand sündigt nicht zur Umkehr bereit ist. Da haben wir da lange Gedanken gemacht. Also gibt es eine Grenze des Ertragens? Und ich bin mal zu einer These gelangt. So als Faustregel. Die dürft ihr gerne kritisch begutachten, darüber nachdenken und für euch korrigieren. Einfach mein Versuch, mal das so zu formulieren. Die Grenze des Ertragens liegt dort, wo Verhalten anderen ernsthaft schadet, die Beziehung zu Gott beeinträchtigt oder Heilung und Versöhnung unmöglich macht. Die Grenze des Ertragens liegt dort, wo jemand mit seinem Verhalten sich selbst schadet, wo es die Beziehung zu Gott beeinträchtigt oder wo die Heilung, vielleicht auch von mir, Versöhnung unmöglich wird. Und ich denke hier beispielsweise an den Mann, der im Ehebruch verharrt. Ich denke an sexuellen, geistlichen Missbrauch oder sonstigen Machtmissbrauch. Ich denke an ein System, wo man merkt, das zerstört, das ist wie ein Überwachungsstaat hier, da bin ich gefangen drin. Ich denke an die Mutter, die das Kind, also die Nachbarin, die das Kind abfängt, um auf es einzureden, wie wir es erlebt haben. Unser Sohn hat einen Mitschüler, der hat eine Mutter und diese Mutter fängt ihn immer wieder ab und redet auf ihn ein. So. Und mein Sohn hatte dann so Angst, zur Schule zu gehen, weil wieder diese Mutter da ist. Dann habe ich gesagt, also das ertragen wir jetzt nicht. Bin mit ihm zur Schule gelaufen. Es gibt so Grenzen, wo man merkt, irgendwie da ist jetzt die Grenze erreicht. So. Und ich würde sagen, wo die Grenze des Ertragens erreicht ist, ist je nach Situation Konfrontation, Mediation oder sogar die Anzeige nötig. Ja, manchmal ist bei rechtlichen Dingen auch eine zivilrechtliche Klage nötig, eine Anzeige. Nun, zur praktischen Anwendung des Ertragens bei den Dingen, bei denen keine Anzeige nötig ist. Ja, es gibt nämlich ganz vieles, da müssen wir einfach ertragen. Und es gibt so viele Übungsfelder. Ich glaube, das beste Übungsfeld fürs Ertragen lernen ist in der Familie. Ja, klar kann man dem Ehepartner auch mal etwas sagen. Macht man ja sowieso. Oder den Kindern, also das geht gar nicht. Aber irgendwie merkt man, man muss doch so viel ertragen. So viele Eigenheiten und ich ertrage es. Und ich nerv mich nicht gerade immer sofort. Das würde Ertragen bedeuten. Am Arbeitsplatz kann man auch üben. Ich denke, die meisten haben irgendwie noch einen Arbeitskollegen, der einfach ein bisschen fauler ist als die anderen. Einen, der einfach noch ein bisschen weniger Einsatz gibt, der sich etwas herausnimmt, was sich sonst niemand erlauben würde. Und wieso darf der und ich nicht? Und ja, ertragen. Muss es ertragen. Vielleicht auch mal helfen, konstruktiv. Oder im Alltag, der Autofahrer hinter dir hupt wieder mal. Der Rentner vor dir an der Kasse findet seine Füße nicht. Und das braucht so viel Geduld, oder? Ertragen. Und all das können wir üben, weil wir es vor allem in der Gemeinde brauchen. Ertrage einer den anderen. Da in der Gemeinde sind Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, unterschiedlichen Meinungen und Ideen. Und da gibt es Menschen, die sich so verhalten, wie man eigentlich möchte, dass man sich nicht verhält. Vielleicht findest du jemanden in der Gemeinde auch besonders schwierig, herausfordernd, ertragen. Die Menschen lieben, auch wenn sie in ihrer Art herausfordernd sind, in ihrem Tun, in ihrem Verhalten, mit ihrem Denken, mit ihren Meinungen, mit ihren Ideen, ertragen. Und als ob das noch nicht genug schwierig wäre, geht Paulus noch einen Schritt weiter und schreibt, und vergebt euch untereinander, und zwar so, wie der Herr euch vergeben hat. Also der Referenzpunkt ist Gott. Ich habe da in Jesaja 43 einen wunderbaren Text gefunden, wie Gott vergibt. Da sagt Gott, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Freveltaten. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. So vergibt Gott unsere Schuld. Und ich möchte aus diesem Text drei Dinge ableiten, was das für unser Vergeben bedeutet. Erstens, Wenn wir vergeben, bedeutet das nicht, dass Schuld harmlos wäre. Gott sagt, du hast mir Arbeit gemacht. Du hast mich ermüdet. Gott sagt nie, ach, was du sündigst, ist doch nicht so schlimm. Ich bin so unendlich groß, was kannst du mir schon schaden? Nein. Gott sagt, Sünde ist abgrundtief schlimm. Und wenn wir wissen wollen, wie schlimm Sünde ist, müssen wir immer wieder zum Kreuz schauen. Meine Sünde ist so schlimm, dass Christus für mich sterben musste. Gott hasst Sünde. Abgrundtief. Wenn wir Sünden vergeben, sagen wir damit nicht, was du mir angetan hast, ist nicht so schlimm. Und ich bin überzeugt, es gibt hier Menschen unter uns, die haben sehr Schweres erlebt schon in ihrem Leben. Das ist nicht, was du erlebt hast. Denk zum Beispiel an die Frau, die von ihrem Mann unterdrückt wurde, dann verlassen. Sie hat alles aufgegeben für ihn und das Kind. Dann wurde sie eingetauscht. Und ich denke an die Mutter, der Sohn den Kontakt abgebrochen hat, nicht mehr mit dir spricht. Und ich denke an denjenigen, der vierjährig, als die Eltern sich geschieden haben und die Mutter seither kein Interesse mehr hatte an ihrem eigenen Kind. Solche Verletzungen, denen ich schon gehört habe, vielleicht gibt es noch anderes. Ich denke an Misshandlungen, sexuellen Missbrauch, geistlichen Missbrauch, schlimmste Schandtaten. Es wäre ein Hohn, völlig unangemessen, nicht angebracht, jetzt hier den Eindruck zu vermitteln, ist doch nicht so schlimm, komm jetzt, tu nicht so, schwamm darüber. Nein, Gott sagt, du hast mir Arbeit gemacht, hast mich ermüdet. Jemandem zu vergeben, macht die Schuld nicht kleiner. Vergeben bedeutet, dem anderen zu geben, was er nicht verdient. Um meinetwillen, sagt Gott, lösche ich deine Sünden aus. Vergeben bedeutet, ich gebe dir, was du nicht verdient hast, und ich gebe dir nicht, was du jetzt verdienen würdest. Und genau so vergibt Gott uns. Sagt, ich vergebe dir, was du nicht verdient hast. Und ich gebe dir, was du dir nie verdienen könntest. Warum? Weil ein anderer bekommen hat, was er nicht verdient hat. Und nicht bekommen hat, was er verdient hätte. Das ist Gnade. Und diese Gnade, die Gott uns schenkt, möchte er durch uns auch anderen Menschen jetzt schenken. Dass wir anderen Menschen vergeben. Und ihnen nicht geben, was sie verdienen würden. Und geben, was sie nicht verdient haben. Und wisst ihr, das kostet. Vergeben kostet. Mach einen Vergleich. Wenn jemand an dir schuldig wird, Schuld, dann gibt es einen Schuldschein. Und vielleicht schuldet er dir jetzt umgerechnet, weil er dir so etwas Heftiges angetan hat, 20.000 Schweizer Franken. Und jetzt sagst du, weißt du was? Ich vergebe dir. Ich zerreiße diesen Schuldschein. Ich tue so, als wäre das nicht passiert. Das ist Vergeben. Wer hat jetzt den Schaden? Derjenige, der vergibt. Vergeben geht nie gratis. Vergeben kostet den, der vergibt. Und das Dritte, Vergeben ist die Entscheidung, nicht mehr an die Sünde zu gedenken. Der allwissende Gott entscheidet sich zu vergessen. Er entscheidet sich, die Sünden, wenn er sie uns vergibt, sie in die Tiefsten der Meere zu versenken, so weit von sich zu entfernen, wie der Osten vom Westen ist. Nun, wir Menschen, wir haben Mühe mit dem Vergessen, das können wir eigentlich irgendwie gar nicht. Dazu bräuchte es ein unglaublich schlechtes Gedächtnis oder unglaublich viel Zeit, bis dass wir wirklich vergessen könnten, was andere uns angetan haben. Und es kann sein, dass du dein Leben lang immer wieder an Dinge erinnert wirst. Es kommt immer wieder hoch, was dir angetan wurde. Vergessen ist für uns Menschen unmöglich, vielleicht sogar. Aber wir können entscheiden, ich möchte nicht mehr an die Schuld gedenken. Ich möchte die Schuld dem anderen nicht mehr vorhalten. Ich möchte den Schuldschein zerreißen, den gibt es nicht mehr. Sich fragen, hast du allen Menschen vergeben?
Jemand sagte mal, es gibt drei einfache Fragen, um das selbst zu prüfen, ob man allen vergeben hat. Die erste Frage: Wer vergibt, erwähnt die Sache gegenüber seinem Schuldigen nie mehr. Zweitens: Wer vergibt, erwähnt die Sache anderen gegenüber nicht mehr. Sagt nicht, ich habe vergeben, aber weißt du, was der mir angetan hat? Das dritte: Wer vergeben hat, erwähnt die Sache auch vor sich selbst nicht mehr. Hast du allen Menschen vergeben? Vielleicht sagst du jetzt, ich kann nicht vergeben. Es ist viel zu schlimm. Ich will nicht vergeben. Ich habe ein Recht darauf, jetzt verletzt zu sein. Ich habe mir in meiner Vorbereitung der Predigt eine Frage gestellt. Gibt es Schandtaten, die so schlimm sind, dass man sie nicht vergeben darf? Weil sie einfach zu abscheulich sind. Zu furchtbar. Zu verstörend. Ich denke an Vergewaltigung, Missbrauch, sogar Mord. Und ich kann darüber nicht sagen, weil ich selbst noch nicht ansatzweise so etwas erlebt habe. Aber ich bin auf Eva Motzes-Kor gestoßen. Die war als 10-jährige Opfer der medizinischen Experimente in Auschwitz. Mengele. Und viele Jahre später, Jahrzehnte später, sagte sie in einem Interview, dass alle Traumatherapie sie in der Rolle des hilflosen Opfers festgebunden hätten. Aber Vergebung hätte sie gesund gemacht. Ihre Hauptaussage in diesem Interview war: Gerechtigkeit allein hilft den Opfern nicht, Vergebung aber hilft den Opfern. Es ist empirisch erwiesen, dass verletzende Erfahrungen dazu führen, dass wir anderen dauerhaft Vorwürfe machen und dafür Gefühle von Bitterkeit, Ablehnung, Hass bis hin zu Vernichtungswünschen in uns nähren. Wir nicht vergeben, dann wachsen so die Kleider des alten Menschen, wo Gott sagt, zieh diese aus. John Ortberg, ich habe das Buch nicht, weiß auch nicht, ob es gut ist, aber es heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und einfach dieses Zitat, ich habe das irgendwo gefunden, ich fand das noch erwähnenswert. Er schreibt, Gott fordert Vergebung, weil die einzige Alternative darin besteht, mein Leben lang Gefangener des Schmerzes zu bleiben. Gott fordert Vergebung, weil ich dem Schmerz sonst erlaube, mich Jahr für Jahr in einem Gefängnis der Bitterkeit und der Wut anzuketten. Es gibt keine Menschen, die elender dran sind als diejenigen, die nicht vergeben. Vielleicht denkst du jetzt gerade, oh, muss ich wirklich allen vergeben? Was ist mit denen, die die Schuld nicht einsehen? Die in der Sünde verharren? Darauf gibt es zwei mögliche Antworten. Die einen sagen hier, ja, wir müssen allen vergeben, aber für die Versöhnung braucht es auch noch den anderen. Es gibt Seelsorger, die unterscheiden zwischen vergeben und versöhnen, und sagen, wir müssen alle vergeben, denn das liegt nur an mir. Andere argumentieren mehr biblisch-theologisch und sagen, ja, Gott vergibt uns auch nicht, wenn wir nicht um Vergebung bitten. Und wir sollen so vergeben, wie Gott vergibt. Gott fordert nicht von uns etwas, was er selbst nicht tut. Also nein. Aber dann, wenn man das so biblisch-theologisch so nimmt, dann müssen wir trotzdem die Rache Gott überlassen. Nach Römer 12, Vers 18 und 19. Wie auch immer du das deutest, ob du jetzt sagst, wir müssen allen vergeben oder nein, am Schluss ist die Praxis die gleiche. Dass wir das Recht loslassen auf Gerechtigkeit. Das Recht auf Rache, Rachefantasien. Das Recht, den anderen jetzt genau gleich zu verletzen, wie er mich verletzt hat. Ich lasse los. Das ist so wichtig, dass wir immer wieder loslassen. Sagen, ich will nicht nachtragen. Menschen, die tragen anderen jahrelang etwas nach. Wir gehen jetzt dann in die Ferien, heute Nachmittag packen. Und dann ist ja immer so, wenn man dann beim Hotel angekommen ist, jemand geht so schnell wie möglich zur Rezeption und die andere Person schleppt die Koffer nach. So. Jetzt, wer hat die Last? Und das ist genau das Bild. Oder? Wenn wir etwas nachtragen, sind wir diejenige Person, die dem anderen die Last nachträgt. Und wir haben die Last dabei. Und es kann sein, dass du jemandem die Last schon jahrelang nachträgst und der andere dreht sich einfach nie um. Der zack, bumm, weg. Interessiert sich gar nicht für dich. Und du trägst ihm das nach und nach und du hast die Last und gehst dabei kaputt. Darum loslassen, vergeben, wie du es auch immer nennen willst, heißt, ich trage dem anderen nichts mehr nach. Denn wer anderen nachträgt, verbittert. Und wenn wir das nicht angehen, werden wir andere Menschen auch verletzen. Denn in der Verletzung, aus der Verletzung folgen meistens zwei Reaktionsarten. Eine Art, wenn wir verletzt werden, ist, wir gehen zum Angriff über. Die andere Art ist, wir bunkern uns ein. Eine Art ist, wir gehen zum Angriff und wir sagen Dinge und tun Dinge, die sich irgendwie ganz gut anfühlen jetzt. Jetzt haben wir es aber gegeben und gesagt. Und im Nachhinein, boah, so viel Zerstörung zurücklässt, die wir nie mehr gut machen können. Jemand hat hier mal eine Metapher gebraucht. Als jemand zu ihm kam, um sich zu entschuldigen, sagte, gut, gehen wir mal auf den Kirchenturm. Und jetzt irgendwie da, nimm das Kissen mit Daunen und jetzt diese Daunen, lass sie mal über der Stadt fliegen. Okay? Und jetzt sammle diese Daunenfedern wieder ein. Das ist genau das, die Unmöglichkeit, wenn wir Dinge sagen und tun, wir können es nie mehr zurücknehmen. Angriff, Verletzungen, die aus der Verletztheit entstehen. Die andere Art ist Verteidigung. Wir mauern uns ein und sagen, so etwas passiert mir nie mehr. Nie, nie, nie wieder lasse ich mich auf eine Beziehung ein. Nie, nie, nie wieder werde ich verbindlich mich einer Gemeinde anschließen. Nie, nie, nie wieder setze ich mich jemandem aus, der mich so enttäuschen kann, wie ich enttäuscht worden bin. Der mich so verletzen kann, wie ich verletzt worden bin. Egal, wie wir reagieren, Angriff oder Verteidigung, beides schadet extrem. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, du bist so tief verletzt. Jetzt egal, ob Angriff oder Verteidigung deine Reaktion ist, ich bitte dich, dass du das angehst, wenn du jetzt merkst, irgendwie hat das dazu geführt, dass ich angreife, dass ich mich einbunkere. Denn ich glaube, dass es das große Ziel des Teufels ist, dich genau da zu haben, wo du jetzt bist. Nämlich, dass du angreifst oder dich einbunkerst. Der Teufel hat genau das Ziel, dass du jetzt andere zerstörst. Sozusagen ein Friendly Fire machst. Dass ich das mir so überlegt habe, habe ich gedacht, wir in der Schweiz haben ja nach meinem Verständnis nicht wirklich Christenverfolgung. Das Gemeinde, wir können uns so frei versammeln. Aber wahrscheinlich braucht es das gar nicht bei uns, weil wir auf die eigenen Leute schießen. Weil wir gar nicht begriffen haben, wer der eigene Feind ist, so zerstören wir uns untereinander. Wir schießen auf die eigenen Brüder und Schwestern. Und damit erkaltet die Liebe, das missionarische Zeugnis schwindet. Oder ich bunkere mich ein und die Schutzmauern werden zu meinem eigenen Gefängnis. Die Liebe erkaltet, ich verhungere geistlich. Wie auch immer, in beiden Fällen lebst du nicht mehr in deiner Bestimmung. Jemand nannte es, du verfehlst dein Calling. Das, wozu Gott dich bestimmt hat, wie du leben sollst. Ich möchte dich bitten, wenn du merkst, dass du so verletzt bist, dass es zu Angriff oder zu Einbunkern gekommen ist, dass du das angehst. Ich möchte dich heute einladen, komm zum Kreuz. Gott macht dir ein Angebot. Er sagt, ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte dich wieder aufrichten. Ich möchte dir helfen zu vergeben. Wer vergibt, lässt los, ist selbst erleichtert, trägt die Last nicht mehr nach. Und wisst ihr, das ist nichts, was leichtfertig geschieht oder leicht geschieht. Vergebung ist manchmal ein sehr, sehr langer Prozess. Man kann sagen, je schwerer die Verletzung ist und je heftiger du das selbst bewertest, desto länger geht es mit der Vergebung. Also je schwerer die Verletzung ist und die persönliche Bewertung dieser Verletzung, kann das sehr lange dauern, manchmal Jahre oder zumindest Monate. Geht manchmal sehr lange. Und ich möchte ermutigen, wenn du merkst, ich komme wie nicht drüber hinweg, geh das an, auch in der Seelsorge, Seelsorge einer Seelsorgerin, gemeinsam. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich noch drei Tipps, drei Anregungen mitgeben, wie was helfen kann zu vergeben. So als erste Anregung, bete. Bitte Gott, dass er dir hilft zu vergeben. Gemerkt, es gibt ein sehr, sehr hilfreiches Gebet, das wir immer wieder beten können, und das lautet: Gott, heile du die Wunden, die der andere mir zugefügt hat. Gebet, das wir vielleicht jeden Tag beten müssen, sogar mehrmals. Immer wieder, wenn wir daran denken, an diese Person, das, was mir passiert ist: Gott, heile du die Wunden. Es ist wirklich eine Wunde und sie reißt immer wieder auf. Heile du die Wunden, die der andere mir zugefügt hat. Vielleicht muss ich das wochenlang, monatelang immer wieder das Gleiche beten. Dann zweitens, bete für die Person, die dich verletzt hat. Und zwar für Gutes. Vielleicht denkst du so, ach, es wäre so gut, die Person, sie würde jetzt so richtig gefoltert werden oder den Job verlieren oder 50 Kilogramm zunehmen oder was auch immer. Ah, so. Aber jetzt betest du und denkst so, Gott, und jetzt bitte, bitte, tu dieser Person Gutes. Und am Anfang wird das vielleicht ein halber Satz sein. Ja. Und jetzt noch das Dritte, was ich oft empfehle in der Seelsorge, wenn ich merke, jemand wurde so fest verletzt, enttäuscht. Kommt darauf an, was es ist. Aber etwas, was ich oft empfehle, ist: Geh dorthin, wo du den stärksten Schmerz spürst. Ich weiß, Psychologen würden jetzt sagen, es ist gefährlich, Retraumatisierung und so. Aber ich habe gemerkt, so, meistens hilft das. Oder da wurde jemand verlassen vom Freund, man hat schon an Hochzeit und alles schon gedacht und so, und alles kaputt. Jetzt sage ich, und wo hattest du das schönste Erlebnis mit deinem Freund? Wo würdest du jetzt niemals mehr hingehen, weil du dort am ehesten wieder an das denkst, was du jetzt nicht mehr hast? Und dann ermutige ich und gehe jetzt dorthin. Und dann schrei deinen Frust raus und deine Enttäuschung und deine Wut und sag Gott, wie du jetzt enttäuscht bist. Friss es nicht in dich hinein. Wisst ihr, Jesus, als er am Kreuz war, da hat er auch geschrien, hat Psalm gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lass es raus. Meine Erfahrung ist, dass wenn wir so tiefe Verletzungen haben, dass Zeit keine Wunden heilt, sondern eher macht, dass wir es jahrelang mit uns rumtragen und dass eine bittere Wurzel entsteht. Aber wenn wir das loslassen, wenn wir es rausschreien, dann wird es nicht zu einem Dampfkochtopf. Meine Erfahrung ist, wenn wir Enttäuschung haben, Schmerz, dann haben wir so instinktiv so, wir wollen das am liebsten niemandem sagen, niemanden an uns heranlassen, jetzt ich und mich allein so, in meiner Trauer und meinem Schmerz. Nein, wir brauchen auch den anderen, dass wir uns dem auch stellen. Das ist so meine Ermutigung, vielleicht auch mit Hilfe von einem Seelsorger. Zum Schluss noch einmal die Ermutigung: Komm zum Kreuz, lass los. Wenn es vielleicht ganz lange dauert zu vergeben, möchte ich dich ermutigen, heute den ersten kleinen Schritt zu tun. Vielleicht im Gebet zu sagen: Jesus, hilf. Und Jesus, haben uns da Gedanken gemacht zu einem Thema, das uns alle früher oder später fest betrifft oder uns schon betroffen hat. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gelebt hast, für mich gestorben bist und mir meine Sünden vergeben hast und immer wieder vergibst. Danke für die Gnade, dass ich nicht bekomme, was ich verdient hätte, sondern bekomme, was ich mir nie verdienen könnte. Und jetzt bitte ich dich, Jesus, dass du das gleiche Werk, das du an mir getan hast, auch in mir tust. Du mir hilfst zu vergeben. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Vielleicht sind Menschen hier oder hören mir über den Livestream zu oder YouTube, die tief verletzt worden sind, gerade auch von Gemeinde, von Pastoren, von Ältesten, von Gläubigen. Jesus, es ist mein Wunsch, dass wir Heilung erfahren dürfen. Heil und Heilung. Und loslassen können, was uns so gefangen nimmt, was uns selbst zerstört. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wir brauchen dazu deine Hilfe. Hilf uns. Amen.